Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Online-Session mit Karl Matthäus Schmidt. Ich habe mich ganz besonders auf die heutige Ausgabe gefreut. Das liegt an auch meiner langen Historie im Kapitalmarkt. Und wir sprechen über ein Thema, das auch wirklich, wirklich wichtig ist für die eigene Anlagestrategie, nämlich Geld und Glück. Karl hat Consors gegründet, 94. Vielleicht die eine oder der andere hier ist seitdem auch schon mal dabei an der Börse. Und dann inzwischen CEO der Quirin Privatbank und auch Gründer von Quirion, einer der ersten Robo-Advisor hier. Stolzes Lebenswerk, würde ich mal sagen. Und jetzt hast du ein Buch geschrieben über Geld und Glück.
So ist das,
Was ist
Edda.
so?
Hallo
Ja,
erstmal
sehr
von
schön.
meiner Seite. Freue mich auch hier zu sein.
Sehr schön. Und Sie, die jetzt dabei sind, ihr könnt wie immer Fragen stellen, also einfach ins Fragepanel eingeben, ich gebe es dann, wenn es passt, weiter. Karl, was hat dich veranlasst, ein Buch über das Thema Geld und über Glück zu schreiben?
Erstmal haben wir, glaube ich, hier in Deutschland eine Situation, die ist irgendwie nicht so toll, weil wir haben 3,3 Billionen auf Girokonten und Tagesgeldkonten rumliegen und wir haben nur 18% Aktionäre. Und mich hat das immer irgendwie beschäftigt, wie können wir unsere Aktionärsquote erhöhen? Denn wenn du mal in die Schweiz schaust, da haben wir ja über 50% der Bevölkerung, die auch Aktionäre sind. Und das hat mich irgendwie so mein ganzes Leben beschäftigt, sowohl bei Consors, aber jetzt auch in der Quirin Privatbank. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum ist das eigentlich so, dass die Deutschen zu wenig am Kapitalmarkt sind? Und ich habe dann darüber nachgedacht, weil die Bankberatung in Deutschland ist ja so, das wird wahnsinnig viel über Produkte gesprochen, es wird über Rendite gesprochen, aber irgendwie geht es eigentlich nicht um den Menschen. Und ich habe dann mich ausgetauscht mit ein paar Psychologen und die haben gesagt, wenn die Menschen den Sinn erkennen, warum sie Geld anlegen sollen, dann tun sie es eigentlich auch viel schneller und fangen an, regelmäßig zu sparen und gehen auch an den Kapitalmarkt. Und deswegen haben wir dann irgendwann auch unseren Beratungsprozess umgestellt. Ich frage zum Beispiel gerne mein Gegenüber, was ihn eigentlich glücklich macht, weil das ist ja eigentlich das Entscheidende, dass ich erstmal überlege, was will ich eigentlich und für was soll mein Geld dienen. Und je konkreter das am Ende ist, desto besser, sagt man. Und deshalb, ich glaube, wir müssen über den Sinn des Geldes nachdenken, für was es dienen soll. Und dann fangen die Menschen auch an zu sparen.
Was ist Glück für dich persönlich in dem Zusammenhang?
Also ich bin erstmal sehr glücklich, wenn auch andere um mich herum glücklich sind. Ich habe am Wochenende den Geburtstag zum Beispiel von einem meiner Söhne gefeiert. Und wenn dann die Familie so zusammenkommt und alle glücklich sind, dann ist das ein schöner Moment. Aber natürlich habe ich mich auch im Rahmen des Buches damit beschäftigt, was so Glücksbegriffe es gibt. Und da gibt es auf der einen Seite sondern dieses kurzfristige Glück. Das ist, wir kennen das alle, wenn wir mit Freunden oder Familien zusammen sind, so ein ganz kurzfristiger Moment der Freude. Und auf der anderen Seite gibt es eben aber auch sozusagen dieses langfristige Glück, was eher vielleicht so mit Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Da spielen natürlich irgendwo auch unsere Beziehungen, die wir haben, eine Rolle. Aber es spielt eben auch die Selbstverwirklichung eine Rolle, ne? Wie ich mich als selbst, als Mensch dann eben auch verwirklichen kann. Und wenn man dann anfängt, sich selbst zu verwirklichen, der eine möchte früher aufhören zu arbeiten, der andere hat andere Träume, dann muss man am Ende auch irgendwelche Finanzen planen. Und das ist dann quasi das Thema, mit dem wir uns dann auch als Berater beschäftigen, wenn eben Menschen sozusagen dieses langfristige Glück und das Thema Selbstverwirklichung verfolgen und damit dann eben auch finanzielle Themen zu planen sind.
Also den Zugang zu dem für viele ja recht sperrigen Thema Geldanlage dann über die eigenen Ziele, die langfristig mit Glück gleichzusetzen sind, weil Geld ist ja nicht gleich Glück, sondern nur vielleicht der Weg dahin. Wo ist denn da die Balance?
Ja, also ich habe im Zusammenhang mit dem Buch haben wir auch eine Studie zitiert. Also früher ging man davon aus, dass irgendwo so ab 75, 80.000 Verdienst die Menschen nicht glücklicher werden. Und das ist aber nicht so. Neueste Studien zeigen, dass eben mehr Geld am Ende auch glücklicher macht. So, das vielleicht mal vorweggeschickt. Auf der anderen Seite ist das ganze Thema wahnsinnig individuell. Also der eine ist glücklich, wenn er einmal im Monat mit Freunden schön essen geht, der andere will das jede Woche. Also es ist ganz, ganz individuell. Und dafür gibt es übrigens im Amerikanischen auch einen Begriff, das Financial Well-Being, also das finanzielle Wohlbefinden. Und das besagt eben auf der einen Seite die finanzielle, aber eben auch mentale Fähigkeit, sozusagen Geld zu verdienen, aber eben auch auszugeben, dass du als Mensch glücklich bist. Und daran siehst du schon, Edda, das ist wahnsinnig individuell und das muss jeder selber für sich herausfinden. Wir haben übrigens dazu jetzt auch zum ersten Mal so einen kleinen Test auf der Webseite live geschaltet und befragen da gerade mal unsere Kunden, wie ihr Financial Well-Being, also ihre finanzielles Wohlbefinden denn ist. Und ich glaube, daran merkt man, wie individuell das ist.
Ja, das ist auch wirklich ein wichtiger Begriff, der bei uns noch nicht so präsent ist in den Köpfen der Leute, dass es ja da tatsächlich um Wohlbefinden geht und dass es um die finanziellen Mittel dazu geht. Was spielt das für deiner Ansicht nach, also was spielt das die Finanzbildung nach für eine Rolle jetzt in dieser Erkenntnis?
Also die Finanzbildung spielt eine große Rolle, aber ich glaube, das Entscheidende, bevor ich auf das Thema Finanzbildung geht, ist, dass man sich erstmal so ein paar wichtige Fragen stellt, um herauszufinden, was eigentlich sozusagen seine eigenen Ziele sind, ne? Dass du dich fragst, wie willst du eigentlich arbeiten? Ich habe zum Beispiel letztes Mal einen Kunden gehabt, der wollte mit 55 aufhören zu arbeiten. Dann ist natürlich auch die Frage, wo willst du denn wohnen? Das ist ein zweiter großer Bereich, wo du darüber nachdenken musst. Dann gibt es natürlich das Thema sozusagen für wen muss ich sorgen? Muss ich nur für mich sorgen oder muss ich auch die Ausbildung der Kinder bezahlen? Und dann natürlich auch die persönliche Selbstverwirklichung. Habe ich irgendwelche teuren Hobbys? Also du siehst schon, es gibt eine Reihe von Fragen, die man sich stellen kann. Dazu brauche ich erstmal keine besondere finanzielle Bildung, um auf deine Frage zurückzukommen, sondern diese großen Fragen des Lebens muss man irgendwo für sich beantworten und daraus ergibt sich dann letztendlich auch ein notwendiger Rahmen, was ich sozusagen auch finanziell planen muss. Aber zu dem Thema der finanziellen Bildung, du hast natürlich recht, das ist entscheidend. Und je mehr Bildung, um es kurz zu machen, desto besser. Ich glaube, das ist klar, denn wir haben ja das Problem, ich habe es ja eingangs erwähnt, dass eben nur 18% Aktionäre sind. Und zum Beispiel, ich habe vorhin Schweiz zitiert, man kann auch Amerika zitieren, da sind Besserverdienende zu 85% auch am Kapitalmarkt und bilden letztendlich Vermögen. Und wir sparen falsch und vernichten Volksvermögen, indem wir sozusagen nach Inflation das Geld auf den Girokonten und auf den Tagesgeldkonten ist ja in den letzten 20 Jahren kleiner geworden, nicht größer. So, wir verplempern Volksvermögen und deshalb wäre so eine Finanzbildung wichtig. Und es gibt ja schon Ansätze wie in Baden-Württemberg mit dem Fach Wirtschaft, was hoffentlich dazu führt, dass die Jugend anfängt, mehr zu sparen und Vermögen aufbaut. Und dann merkt man nämlich eigentlich auch, wie sozial am Ende der Kapitalmarkt ist. Der ist nicht unsozial, sondern der ist sozial, weil ich Vermögen bilde. Und deswegen brauchen wir mehr Finanzbildung und brauchen mehr Aktionen. Das finde ich übrigens vielleicht bei der Gelegenheit kurz erwähnt, ganz spannend, diese Frühstarterrente. Man kann ja sagen, diese 10 Euro, die der Staat dir schenkt, das ist Quatsch. Ich würde das eher vielleicht einfach unter dem Gesichtspunkt Finanzbildung sortieren. Und dann finde ich, wird wieder irgendwo ein Schuh draus, dass ich hoffe, dass es auch kommt, weil wenn man irgendwas vom Staat geschenkt bekommt, dann beschäftigt man sich damit. Und dann gibt es vielleicht mehr Aktionäre zukünftig in Deutschland.
Ja, wenn wir uns die Frauenquote angucken, da ist es ja noch schlechter. Da ist es irgendwie nur jede Zehnte, die tatsächlich am Kapitalmarkt partizipiert, also teilhat. Und ich frage an, warum findest du nicht nur Frauen, auch Männer, warum tun wir Deutschen uns so schwer damit, tatsächlich aktiv zu werden? Was steckt dahinter?
Ja, also was so ganz dahinter steckt, ob das so über Jahrhunderte eine Tradition ist, die tief verankert ist in den deutschen Köpfen, das habe ich auch im Rahmen des Buches eigentlich nicht rausgefunden. Was wir haben, ist schon, dass sozusagen der Kapitalmarkt unter Spekulation abgestempelt ist. Und, und das ärgert mich natürlich, auch wenn du zum Beispiel die ganzen Spiele oder Sparkassenspiele mit Jugendlichen siehst. Da geht es ja immer darum, dass man über Kauf und Verkauf Rendite erwirtschaftet. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil ein Unternehmen ist ja erstmal ein Sachwert. Ein Unternehmen arbeitet und versucht letztendlich Mehrwert zu schaffen oder Werte zu schaffen, indem es Dividenden ausschüttet, indem es einen guten Job macht und das Unternehmen mehr wert ist. Und ich glaube, das muss mal irgendwo rein in die Köpfe, dass Aktien nicht Spekulation ist, sondern ein, du bist eben Mitunternehmer, auch wenn zum kleinen Teil. Und das ist irgendwo in Deutschland nicht positiv besetzt. Man denkt immer an Spekulation, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen mehr an Mitunternehmer denken. Und das zeigt ja die Kapitalmarktforschung, dass sozusagen unternehmerische Rendite langfristig irgendwo so 6% mehr Rendite erwirtschaftet als der risikolose Zins. Und wenn das die Menschen verstehen, dass Aktien nicht Spekulation, sondern einfach Mitunternehmertum ist und langfristig Rendite erwirtschaftet, dann sind wir auf einem guten Weg. Zu deiner Eingangsfrage, ich mag dir über Frauen und Geldanlage nichts sagen, da glaube ich, bist du die größte Expertin. Aber von meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass Frauen die klügeren Anlegerinnen sind und Anleger sind, weil sie mit weniger Emotionen unterwegs sind und eben beständiger sparen. Und das zeigen zumindest mal die Zahlen, die wir bei Quirin und Quirion haben.
Ja, das zeigen sehr viele Zahlen, dass grundsätzlich Männer aktiver sind und dass das einfach tendenziell die höhere Aktivität aber zu kleineren Renditen führt. Das ist so
Das
der
ist,
Konnex.
ja, das ist das Problem. Das haben wir immer wieder und das zeigt eigentlich auch die Wissenschaft, dass ja aktives Management nach 10 Jahren schaffen das irgendwo 2 bis 8% den Markt zu schlagen. Und so ist es eben auch bei männlichen Anlegern. Das Problem ist nur, dass ich, wer diese 2 bis 8% sind nach 10 Jahren, das ist eben zufällig und das weiß ich nicht vorher. Und deswegen ist unsere ganz klare Botschaft, wissenschaftlich anlegen ist am besten, bleibe im Markt investiert, dann hast du eben diese unternehmerische Rendite von irgendwo 7% jedes Jahr, zumindest mal langfristig in deinem Depot. Und das verstehen eben Frauen manchmal wesentlich besser als Männer.
Ja, und mir geht's selber auch so. Mein aktives Depot, das ich habe, meine Satelliten, die sind schlechter in der Performance als der langfristige Kern. Und das ist ja eine, also das ist ja so eine Botschaft, die wir ein bisschen versuchen. Wir haben ja beide dann das gemeinsame Ziel, also die Menschen mehr zum Anlegen zu bringen statt zum Sparen, versuchen sollten, in die Köpfe reinzubekommen, wie man mit den Risiken umgehen kann.
Ja.
Ich nehme oft wahr in vielen Gesprächen, dass unfassbar viele Deutsche auf der Suche nach einer richtigen Finanzberatung sind. Ja, sie drücken es aus, ja. Also die Börsentage sind im Moment so voll wie noch nie. Die Invest, die hat gebrummt, diese große Finanzmesse in Stuttgart. Und das sind ja Leute, die sich selbst informieren wollen und sie kommen. Und da kommt das häufig, dass man eigentlich suchen sie auch eine Beratung. Nicht jede will das einfach selber machen. Und was meinst du, woran das liegt, dass wir in Deutschland auf der einen Seite so, man sagt ja immer so overbanked sind, also Banken gibt es genug, aber unterberaten in Finanzmarktangelegenheiten. Wo kommt das her?
Ja, wir haben in Deutschland eben eine sehr provisionsorientierte Beratung. Und wenn man ganz ehrlich ist, wenn Provisionen im Spiel sind, geht es, kann man eigentlich gar nicht mehr beraten, weil da werden im Grunde genommen Produkte verkauft. Und das ist schon ein großes Defizit, was wir haben, wenn du jetzt in angelsächsische Länder schaust. Dort findet Finanzberatung in der Regel zum Beispiel zieleorientiert statt, dass es eben viel menschenorientierter und nicht eben produktorientiert ist. Und das ist ja das Entscheidende, dass es geht ja am Ende darum, wie ich vorhin auch gesagt habe, dass man die Ziele der Menschen hier löst und die Themen. Und da sind wir eben meilenweit davon entfernt. Um dir vielleicht einfach mal ein Beispiel zu nennen. Ich hatte vor ein paar Wochen ein Pärchen, bei mir in der Beratung, da möchte der Mann mit 67 aufhören zu arbeiten. Und es gibt einen ganz großen Altersunterschied von 12 Jahren in dieser Beziehung. Und das heißt aber im Endeffekt, dass sozusagen die Partnerin mit 55 aufhören muss zu arbeiten, weil man eben nach der Rente eine gemeinsame Zeit erleben will. Und das muss jetzt irgendwo geplant werden. Und sag mal, so eine Beratung, dass du diesen Menschen hilfst, das zu erkennen, dass sozusagen in einem Fall sozusagen 10, 12 Jahre weniger Erwerbstätigkeit stattfindet. Das ist gute Beratung und das erleben wir in Deutschland viel zu wenig, weil einfach nur irgendwelche Produkte verkauft werden. Und deshalb haben wir aufgrund dieser starken Provisionsorientierung sozusagen ein Defizit in dieser menschenorientierten Beratung in Deutschland. Und das ist in England, das ist in Amerika ganz anders, wo eben sehr stark die Beratung sich um den Menschen dreht und nicht um den Produktverkauf. Und solange die Provisionen in Deutschland so funktionieren, wird sich da wenig ändern, weil ganz einfach die Finanzdienstleister und Banken über Provisionen zu viel Geld verdienen.
Es ist ja schon bekannt, das ist ja jetzt schon einigen Menschen klar und bewusst. Und ich glaube, seit ich eigentlich denken kann und mit dem Thema zu tun habe, wird das ja auch kritisiert. Und die Menge der Menschen, die es kritisieren, wird immer größer. Auch der Selbstentscheider wird immer größer. Trotzdem hat sich an der Zahl der unabhängigen Berater im Moment so, also wirklich, ich mache mal so aus meinem Kopf, sind es vielleicht 150 in Deutschland, die gelistet sind, versus 100.000. Das sind ja so ganz, ganz grobe Zahlen. Warum meine Frage dahinter ist, tun sich die Deutschen so schwer damit, für so eine Dienstleistung zu bezahlen? Weil das vermute ich dahinter.
Nee,
Nee?
das kann ich dir aus einer langen Zeit als unabhängiger
Okay.
Berater berichten. Das Bezahlen, das versteht jeder und jeder weiß, dass seine Dienstleistung auch irgendwas kosten muss. Das ist nicht das Thema, sondern das Problem ist, dass die Menschen das gar nicht kennen. Also die Kenntnis, dass es unabhängige Beratung gibt, die ist eben nicht vorhanden und das ist die Schwelle. Und das liegt ganz einfach daran, dass es, wie du sagst, eben relativ wenig Dienstleister gibt, wie wir, die unabhängig beraten. Also wir betreuen jetzt in unseren Niederlassungen über 14.000 Kunden. Und bei Quirion haben wir knapp 100.000. Also da wird es schon verstanden. Aber ich kann dir sagen, dass, glaube ich, diese Welle, die Industrie noch gar nicht gemerkt hat. Die Welle ist, dass sozusagen die Jugend gar nicht mehr in eine Bank geht oder gar nicht mehr zum freien Finanzberater mehr geht, weil sie ja wissen, dass das nicht das Richtige ist, sondern sie haben entschieden, okay, dann mache ich es lieber selber und suche mir ein paar ETFs raus, ehe ich sozusagen da letztendlich schlechte Produkte verkauft bekomme. Und diese Welle, das sieht man ja an den Erfolg von Trade Republic und anderen Anbietern, die ist eben sehr groß und da gibt es auch eine schöne Studie dazu, die zeigt, dass sozusagen bei Jüngeren unter 30, die auch ein bisschen Geld zur Verfügung haben, 80% der Menschen schon bei neuen Anbietern wie Scalable, Quirion und Trade Republic ihre Anlagen tätigen und nicht mehr in einer klassischen Bank. Und deswegen wird es ein ganz großes Veränderung geben. Und wenn du so willst, schaffen die Kunden dann indirekt am Ende doch den Provisionsverkauf ab.
Klingt gut, auf jeden Fall. Da ist eine Frage von Ingrid gerade gekommen, die passt genau dazu, deswegen werfe ich sie hier mal rein. Aus deiner Sicht, welche Rolle spielen denn die Finfluencer jetzt oder Finfluencerinnen im Kontext mit Beratung? Nimmst du das wahr?
Ja, also da gibt es tolle, aber da gibt es auch eine Studie, dass 70% davon nicht so gut sind. Die teilweise, wir kennen ja den Immobilientypen und anderen, die dann am Ende doch auch schlechte Produkte verkaufen. Also die helfen bestimmt, aber wie gesagt, da ist eben auch zu viel schlechte Qualität. Ich glaube, dass die KI am Ende da mehr bewirken wird. Also wir haben ja auch mit Quirion.ai da einen virtuellen Finanzberater gestartet, aber auch die Menschen, die einfach ChatGPT befragen, bekommen viel bessere Antworten, als sie von einem provisionsorientierten Verkäufer bekommen. Und deswegen setze ich jetzt mehr auf KI als auf Finfluencer. Und das wird aus meiner Sicht eben, wir waren ja vorhin beim Thema Finanzbildung, noch eine Menge positiv verändern.
Ja, man wird ja auch öfters mal ein Provisionsverbot diskutiert. Was hältst du davon? Würde das was verändern?
Ja, eindeutig. Klar, wir würden unser Alleinstellungsmerkmal bei Quirin verlieren, aber da habe ich zu viel Positives im Herzen. Ich denke da an die Masse der Verbraucher. Und interessanterweise, 2014, immerhin 10 Jahre her, hat in England sozusagen die Finanzindustrie selber das Thema Provision abgeschafft, weil sie gesagt hat, wir haben so viel Vertrauen verloren in der Finanzkrise und in den ganzen Produkten. Wir wollen Provisions abschaffen und es auf neue Füße stellen. Und was man sieht, ist in England, dass die Beratungsqualität gesteigert wurde. Ja, es gibt vielleicht auch eine Beratungslücke, aber wenn wir ehrlich sind, ist es eher eine Lücke der Provisionsproduktverkauf, der nicht mehr stattfindet. Und es gibt eben viel mehr digitale Anbieter, die sich dort auch für kleinere Vermögen positioniert haben. Also aus meiner Sicht sind die Erfahrungen in England zum Beispiel sehr gut und von der Seite nachahmenswert.
Wenn ich jetzt die Erkenntnis schon habe, dass ich mich gerne beraten lassen möchte gegen Honorar, hast du da Tipps, weil das auch eine der vielgestellten Fragen auf Veranstaltungen mit privaten Anlegerinnen und Anlegern, wie finde ich denn dann die passende Beratung? Wie kann ich da vorgehen?
Also vielleicht kurz zu dem Begriff Honorar. Da geht es ja sehr stark um eine Bezahlart. Jeder denkt dann erstmal, das ist teuer und irgendwie Stundenlohn. Auf der ganzen Welt heißt das nicht Honorarberatung, sondern es heißt Independent Advice. Und das zeigt eben die Grundphilosophie, nämlich die unabhängige Beratung. Man will ja unabhängig beraten werden, gerade in Finanzthemen. Ich will ja nicht, das wäre, oder ich nehme ein Beispiel, das wäre so, wie wenn ich zum Steuerberater gehe und der wird auf der einen Seite von mir bezahlt, aber gleichzeitig vom Finanzamt. Das wäre ja kein Mensch. Und so ist heute der Berater. Und deswegen lassen uns nur vom Kunden bezahlen, aber es ist sowohl bei Quirion als auch bei Quirin einfach ein Prozentsatz aus Vermögen, was der Kunde bezahlt. Aber wenn wir irgendwelche Kickbacks von Produktherstellern bekommen, die schütten wir wieder aus oder wir nehmen gleich Produkte, die eben kostenärmer sind, wie ETFs oder Anlageklassenprodukte, wo das gar nicht vorkommt und nicht existiert, diese Kickbacks, dann habe ich am meisten Vermögenszuwachs beim Kunden. Ja, wie kommt man drauf? Es gibt auf der einen Seite ein Register, aber platt gesagt, ich bin ja hier in der Sendung. Also Quirion und Quirin würde mir da schon einfallen, oder? Ja.
Klar, klar. Empfehlungen suchen, aber ja, klar. Ja, würde mir auch einfallen. Wie hat sich aus deiner Sicht das Verhältnis verändert in den vergangenen Jahrzehnten, die du schon dabei bist?
Im Sinne von Geld und
Ja,
Glück?
na, Geld und Glück, ja, gibt's da eine Entwicklung, die du wahrnimmst?
Ja, bei mir natürlich. Die Ansprüche haben sich schon ein bisschen verändert. Ich erinnere mich noch, als Schüler habe ich einmal die Woche Zeitungen ausgetragen und dann ab und zu mal Weihnachten Trinkgeld bekommen fürs Zeitungsaustragen. Da war man glücklich und sozusagen auch als Student hat man ging es eigentlich gar nicht immer so ums Geld, sondern das war Mittel zum Zweck. Auch bei der Gründung von Consors hatte ich immer irgendwie die Idee, so für professionelle also für Privatanleger zu arbeiten und einen professionellen Zugang zu den Börsen zu einem günstigen Preis zu geben. Und genauso auch bei Quirin, da geht es darum, Menschen zu helfen, besser anzulegen. Wir haben ja drüber gesprochen. Und deswegen mein unternehmerisches Leben stand eigentlich Geld nicht wirklich so im Vordergrund. Aber mit zunehmendem Alter, wenn man dann auch Familie hat, dann spielt natürlich das Thema Sicherheit. Da spielt das Thema letztendlich auch die Ausbildung der Kinder zu finanzieren. Dann spielt natürlich Geld schon auch eine größere Rolle. Und das hat sich, wenn du so willst, im Laufe der Zeit schon ein wenig geändert. Aber im Herzen habe ich irgendwo immer sozusagen dieses Unternehmerische, und das Geld kommt dann hinten raus, wenn eben die Ideen auch ausgehen, sich gut ausgehen.
Das auch in diesem Kontext etwas, was du jungen Anlegerinnen und Anlegern, wir lassen reden jetzt mal nicht von Sparern und Sparerinnen, mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, also das ist ja klar, dass meine Botschaft ist, nachdem wir vorhin drüber gesprochen haben, dass wir zu wenig Aktionäre haben, bitte investiert am Kapitalmarkt und möglichst breit gestreut. Eine ganz große Diversifikation sollte man weltweit eingehen, also ganz, ganz viele Aktien oder Produkte über ETFs investieren. Am besten auch sozusagen Spielgeld separieren, also die langfristige Vermögensaufbau, ein Portfolio und Depot haben, und dann gerne auch vielleicht für 10, 15% des Vermögens, was man hat, dann sozusagen ein Spielgeld separieren, so wie ich das gerade auch von dir gelernt habe. Ja, also am Kapitalmarkt investieren, breit streuen und natürlich Sparpläne machen, damit man eben Vermögen aufbaut. Und dann auf meiner Sicht ganz klar die Botschaft: Wir haben ja darüber gesprochen, dass aktives Management nicht funktioniert. Bleibe investiert und zieh auch Krisen durch. Und wenn du das machst, hast du irgendwo dann diese 7 bis 8% jährlich im Aktienmarkt. Und wenn man dann den Zinseszinseffekt nimmt, gerade für junge Menschen, die du gerade angesprochen hast, dann bildet sich wirklich großes Vermögen, und man kann seine Rente aufbessern. Und ich glaube, das muss schon die Botschaft sein an die jungen Menschen: Das, was der Staat euch liefert, wird nicht reichen. Nehmt selbst in die Hand.
Ja, dann würde ich gerne noch ergänzen, insbesondere an Frauen, einfach mal machen, statt noch sich Jahre damit zu beschäftigen, welcher ETF jetzt der bessere ist von dreien. Dann vielleicht einfach mal eine Empfehlung von irgendjemandem nehmen, wenn man das Risiko überschauen kann. Und das ist ja das, was, wie du gesagt hast, breit gestreut mit einem längeren Zeithorizont, um da richtig was von zu haben. Hier habe ich jetzt ein paar Fragen. Ich guck mal. So. Ja, also ein Kommentar von Susanne: Wenn die Zahl der in Deutschland investierten Frauen nur bei 10% liegt, dann spricht das doch eindeutig dafür, dass die Overall-Qualität und Attraktivität des Angebots der Finfluencerinnen nicht ausreicht. Also dass das nicht dazu, dass es das einfach nur konsumiert wird und nicht zum Handeln führt. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, das trägt schon ziemlich viel dazu bei, das Thema bewusst zu machen bei den Leuten zumindest.
Also ich nehme wahr, und das Thema Frauen und Anlegen in den letzten Jahren, finde ich, stärker zugenommen hat. Und ich freue mich auch darum. Also gerade auch unsere Beraterinnen in der Quirin Privatbank machen viele Formate, um Frauen eben besonders zu motivieren. Und da ist einiges im Argen. Wie gesagt, ich habe es erwähnt, Frauen sind eigentlich die besseren Anleger, aber sie müssen früher anfangen, weil sie in der Regel ja auch die ein oder andere Pause haben und auch das Gehaltsentwicklung nicht ganz so steil ist wie bei Männern. Und deswegen ist wichtig, dass Frauen früher anfangen und loslegen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, einfach mal machen und loslegen, und dann funktioniert es. Das ist übrigens auch das Angebot, was wir bei Quirion haben. Das ist ja eigentlich perfekt für die Menschen, die erkannt haben: Ja, ich muss am Kapitalmarkt sparen, aber ich habe vielleicht keine Ahnung, wie ich es tun muss, aber oder keine Lust und keine Zeit. Und deswegen stellen wir ja da ein paar Fragen auch rund um das Thema Risikoneigung. Also sprich, mit wie viel Risiko kann ich eigentlich noch gut schlafen? Und deswegen ist das eigentlich das perfekte Angebot für Menschen, die sagen: Okay, ich muss was tun, aber ich will mich nicht drum kümmern.
Ich würde da gerne auch noch eine gesellschaftliche Komponente ergänzen, die man sich auch meiner Ansicht nach oft bewusst, also einfach mal bewusst machen. Dass ich habe neulich auf dem Vorfrauenkongress gehört, dass das Sparvermögen von Frauen, ist nur Frauen im Dachraum, also Österreich, Deutschland, Schweiz, größer ist als das deutsche Bruttosozialprodukt. Und das ist ja passives Geld, das liegt ja einfach nur rum. Und während ich, wenn ich in den Kapitalmarkt reingehe und investiere, dann und finanziere ich ja auch Sachen. Das finde ich so, diese Komponente wird bei uns häufig nicht genannt. Also die vermisse ich persönlich ein bisschen, um sich das nochmal bewusst zu machen, dass ich aus meinem passiven Geld ja auch aktives Geld machen kann.
Ja, absolut. Wir Deutschen sind es gewöhnt, hart zu arbeiten, aber wir haben nicht gelernt, dass auch unser Geld arbeiten muss und darf. Und deswegen die klare Botschaft: Aktien, unternehmerisches Kapital, wir haben vorhin darüber gesprochen, das ist, was letztendlich langfristig eben diese 7 bis 8% Rendite abwirft. Und das ist Verschwendung von Volksvermögen, dass wir da nicht investieren, und am Ende tut es auch unserer Wirtschaft nicht gut. Keine Frage.
Kommt noch eine Frage von Michael, die direkt sich auf deinen Turf bezieht. Was ist der Vorteil von der individuellen Ansprache? Was kann die besser in der Beratung als jetzt nur Webinare oder Finanzzeitschriften zu Rate zu ziehen?
Ja, es ist ganz einfach am Ende eine Frage, was ich als Mensch suche, wenn ich jetzt mal auf unser Angebot eingehen kann. Wie gesagt, bei Queeren, das sind digitalere Menschen, die sagen, okay, ich muss was am Kapitalmarkt tun, ich will mich aber nicht selber drum kümmern, ich frage hier oder beantworte 10 Fragen und finde dann ein gemanagtes Portfolio für mich, wo ich mich nicht mehr drum kümmern muss. Was ist der Vorteil, wenn ich sozusagen in eine der Niederlassungen gehe? Ja, da gibt es einen Menschen, eine Beraterin oder einen Berater, der mich an die Hand nimmt und mich führt. Und eben gerade in diesem Thema, was wir vorhin hatten, dass ich mir erstmal klar werden muss, für was ist eigentlich das Geld da, was ich anlege, zu was soll es endlich dienen, damit ich als Mensch glücklich werde. Das kann natürlich ein Berater sehr gut und vielleicht auch besser als eine Maschine. Und von der Seite her bieten wir eben sozusagen das an, was eigentlich besser zu dem jeweiligen Kunden oder Kundin eben passt.
Ja, ich empfehle in dem Kontext auch häufiger bei Veranstaltungen, dass man, wenn man es selber machen möchte, so seine Lebensfinanzplanung, was ja eine echte Aufgabe ist, also puh, jede hier, die das schon mal gemacht hat, weiß, also ich bin mit meiner noch nicht durch. Und ich empfehle aber dann tatsächlich, dass es durchaus sinnvoll ist, mal selber zu rechnen, wenn man es selber rechnen will, und dann zu jemandem zu gehen und es nachrechnen zu lassen. Weil das ist ja wirklich blöd, wenn man sich da mal vertan hat.
Ja, wir setzen natürlich dazu auch eine Beratungssoftware ein. Also es fängt tatsächlich an mit dem weißen Blatt Papier, dass wir erstmal fragen, ja, wie ist die Situation, wohin geht die Reise, dann eben auch Themen erkennen. Oder auch der Kunde weiß schon selber, welche Ziele er hat. Und dann muss es natürlich in eine Software eingegeben werden. Dann muss dann ein Vermögensplan oder, wenn du so willst, die finanzielle Zukunft des Einzelnen berechnet werden. Und dazu braucht man natürlich heutzutage eine Software. Da reicht Excel nicht.
Ja, das ist da ist was dran, ja. Noch eine letzte Frage nehme ich jetzt an, von Dorothea, die möchte noch mal wissen, sie wäre vor Jahren mal bei einer unabhängigen Honorarberatung gewesen, aber wir wollten das Wort jetzt mal streichen. Ich nenne das jetzt auch Independent Advisor in Zukunft. Und sie hat aber den Eindruck gehabt, dass trotz des Honorars, also trotz der Bezahlung dafür, ist doch sie auf bestimmte Verträge hingedrängt worden sei. Wie kann man sowas vermeiden? Das ist Ihre Frage. Ja.
Ganz einfach, indem man Dinge, die man nicht versteht, grundsätzlich meidet. Und das ist übrigens auch im Kapitel in meinem Buch, was mir sehr wichtig ist, welche Anlagenklassen man einfach weglassen kann, wie zum Beispiel teure Fonds, aber auch Private Equity und andere Dinge. Das kann ein normaler Anleger einfach weglassen. Und wenn man sich klar ist, dass Vermögensbildung am besten über den Kapitalmarkt, über ein breit gestreutes weltweites Depot stattfindet, und sozusagen alles andere nicht ganz so wichtig ist oder man es auch tatsächlich weglassen kann. Ich glaube, das ist eine gute Marschrichtung, und dann kann man zu jedem Berater auf dieser Welt gehen mit dieser klaren Vision, dass sozusagen nur ein breit diversifiziertes weltweites Depot am Ende sozusagen Vermögen bildet, und hatten, glaube ich, eine gute Leitplanke auch für so ein Gespräch. Und wie gesagt, es ist eins meiner Lieblingskapitel, was man alles weglassen kann an Blödsinn, weil werden unfassbar viele Produkte produziert, die wir aber eigentlich als Anleger und um unsere Ziele zu erreichen, gar nicht benötigen.
Ja, das ist eine gute Indikation. Also das, was ich vorhin Satelliten genannt habe, was im Grunde weniger Rendite bringt als der Kern, das kann man auch das, die Weglassdinger Depots
Genau.
nennen. Ja.
Das ist übrigens die Gründungsidee damals von von Bogle und seinen Kollegen gewesen. Also der ETF ist erfunden worden, um sozusagen tatsächlich alles, was man nicht braucht, wegzunehmen. Und das ist die Gründungsidee des ETFs, also breit streuen und weltweit anlegen. So bilde ich Vermögen. Alles andere kann man, wie gesagt, weglassen.
Also schönes Schlusswort, alles weglassen, was man nicht braucht und was einen nur an die Substanz geht, an die Rendite geht. Vielen, vielen Dank, Karl, für deine Zeit. Ich habe ja ein Buch von dir verlost, nämlich das, was ich selber gelesen habe als Vorbereitung für diese Session. Und ich habe es im Vorfeld gemacht, per Zufallsgenerator, und es geht an Hans und ist morgen in der Post. Und
Super, egal.
ich wollte es eigentlich auch jetzt
Freut
hochhalten,
mich
aber ich
sehr.
habe es leider liegen lassen.
Ah, damit
Ah,
kann ich dienen.
sehr gut. Also Geld im
Damit
Glück
kann
und
ich
darüber.
dienen.
Sehr schön, haben wir heute gesprochen und das Schlusswort gehört dir.
Ja, vielen Dank, Edda, für dieses schöne Interview. Und meine Botschaft ist: Legt an der Börse an, lasst alles andere weg, weltweit gestreut und in Aktien.
Danke dafür.